Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über allen Fischen im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich's euch alles gegeben. Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Auch will ich euer Eigenblut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern und will das Menschenleben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erden, dass euer viel darauf werden. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf, mit eurem Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes, bei euch von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Nach dem Gebet wollen wir unseren Gott ehren mit dem Lied Nummer 72 im grünen Liederbuch, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr. Und zum Gebet und Lied bitte ich Sie aufzustehen. Ewiger, wahrer Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir heute Morgen zu dir und danken dir, dass wir uns in deine Gegenwart nahen dürfen, dass du uns zu dir lässt. Hab ganz, ganz herzlichen Dank. Du, der ewige Gott, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hast. Du bist es, der unser Vater in Jesus geworden ist. Was haben wir für ein Glück? Wir beten dich darüber an. Du hast uns und allen Menschen das Leben gegeben, aller Lebensodem kommt von dir. Du hast die ganze Schöpfung gemacht, du hast uns in deinen Bund hineingenommen, du hast deinen Bund gehalten bis auf diesen Tag. Anbetung dir, du treuer Gott. Und jetzt danken wir, dass wir auch an diesem Morgen hier zusammenkommen dürfen, dass wir glauben dürfen, dass du uns Glauben geschenkt hast an dich, dass wir gemeinsam vor dich treten können, dich ehren können. Und dass du es auch bist, der uns heute begegnen will in deinem Wort. Lass deinen guten, heiligen Geist wirksam sein, im Reden und im Hören, in diesen Minuten, die vor uns liegen. Du bist da, wir beten dich an. Und dann bist es du auch, der alles kennt und sieht, was uns als Einzelne bewegt, was wir mit hineingebracht haben in diesen Raum, was die bewegt, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, im Internet, auf den Tonträgern. Danke, dass du jeden von uns bis ins kleinste Haar genau kennst. Und du bist mächtig, weise, fähig, willens, zu hören, zu handeln. Du bist der allmächtige Gott. Aber das gilt nicht nur für uns, das gilt für unser Land, das gilt für alle Verantwortlichen, das gilt für dein auserwähltes Volk Israel, das gilt für deine Gemeinde weltweit. Und so legen wir diese ganzen riesengroßen Pakete, die wir nicht zu stemmen in der Lage sind, an dein Herz und bitten dich, du weiser Gott, bring deine Dinge zu deinen Zielen. Wir beten dich an, wir geben dir die Ehre, wir stehen vor dir, wir vertrauen dir, wir hoffen auf dich, wir warten auf dich. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Heute geht es um Britta oder Brit. Also nicht um Frauen, sondern Brit, den Brit Gottes. Das ist der Bund Gottes, das hebräische Wort. Norwegisch heißt ein bisschen was anders. Britta, Brit. Und wir haben ja, um den Faden wieder aufzunehmen von der Urgeschichte, gesehen, dass Gott eine Flut senden musste, um die mit den kosmischen Finsternismächten vermischte Menschheit wieder auf die Spur zu bringen, um überhaupt sein Projekt Mensch retten zu können. Wir haben gesehen, wie Noah und seine Familie in die Arche gegangen sind, wie sie Gott durchgebracht hat durch diesen Kataklysmus, diese Katastrophe, die über die Welt gekommen ist, die alles Fleisch vernichtet hat, bis auf die Menschen und die Tiere, die in der Arche waren und natürlich die Wassertiere, die im Wasser überlebt haben. Und nun sind sie ausgegangen auf den Befehl Gottes. Das haben wir das letzte Mal betrachtet. Und weiß ich nicht, was wäre so das Erste, da haben wir ein bisschen Pause gemacht, was wäre so das Erste, das sie gemacht hätten, nachdem sie in eine völlig veränderte Welt gekommen wären? Muss ja erstmal orientieren, umschauen, wie sieht's da jetzt aus? Und die war wirklich total anders. Was wäre so das Erste auf ihrer To-Do-Liste gewesen? Naja, ich habe neulich gelesen von einer 16-Jährigen. Also der Hintergrund ist nicht so lustig, aber was man dann bei ihr gefunden hat, das ist lustig. Sie hat nämlich mit dem Messer Bundespolizisten angegriffen. Und dann wurde sie festgenommen, diese 16-jährige junge Dame. Und man hat in ihrem Rucksack, also neben einem Joint und anderen Dingen, auch eine To-Do-Liste gefunden. Und da standen nun nicht Sachen drauf wie Arzttermin absagen, Geschenk besorgen oder Vermieter anrufen, sondern diese junge Dame hatte eine ganz besondere To-Do-Liste. Ihre wichtigsten Vorhaben: Bullenauto klauen und schrotten, in Tankstelle einbrechen sowie ganz generell einbrechen, klauen und Widerstand leisten. Also das ist sicherlich nicht das gewesen, was Noah auf seiner To-Do-Liste hatte. Und wir haben gesehen, wie Gott es ihm geschenkt hat, dass er eigentlich die Urform und die Grundform des Gottesdienstes wahrgenommen hat. Er hat nämlich, bevor er sich dem Daseins- und Existenzkampf in der neuen Welt Gottes gestellt hat, bevor er irgendetwas gemacht hat, hat er einen Altar gebaut und hat Gott gedankt. Und das ist das Grundmuster des wahren Gottesdienstes. Es kommt auf meine Verbindung zum Herrn an. Ich kann arbeiten, ich kann wirken und versuchen zu machen, wie ich will. Ohne den Herrn wird es nicht gelingen. Das heißt übrigens Gott lieben, ihn die Nummer eins sein zu lassen. Und jetzt geht's los mit dem Start in die neue Welt. Wir wollen uns den Text einmal genauer anschauen. Sie wissen vielleicht, was der bekannte Regisseur Billy Wilder gesagt hat, was einen guten Film ausmacht. Ist ja ein bekannter Mann gewesen. Er sagt, es sind drei Dinge. Ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch, ein gutes Drehbuch. Ja? Also ihr kennt dasselbe natürlich bei Immobilienmaklern. Was macht eine gute Immobilie aus? Lage, Lage, Lage. Und was macht eine gute Exegese und was macht eine gute Bibelarbeit aus und was ist ein gutes Herangehen an das Wort Gottes? Den Text beachten, den Text beachten, den Text beachten. Adolf Schlatter, der im vorletzten Jahrhundert Professor in Tübingen war, sagt, Bibellesen ist nichts anderes als den Sehakt üben. Das heißt, genau hinzuschauen, was Gott meint. Und das war Ulrich Perzani, der vor einigen Wochen hier gesagt hat, der Bibeltext muss sich gegen unser vorgefasstes Verständnis durchsetzen. Das finde ich eine gute Formulierung. Irgendwie legen wir oft auch Dinge hinein oder haben bestimmte Vorstellungen beim Lesen. Der Bibeltext setzt sich gegen das vorgefasste Verständnis durch. Also schauen wir mal ganz genau hin, nehmen wir mal unsere Lesebrille. Ich bräuchte eigentlich schon eine, entweder ich gehe weiter weg oder ich gehe näher hin und ziehe die Brille aus, es geht gerade noch so. Schauen wir mal genauer hin. Also das Entscheidende, das wir gleich sehen, noch bevor das Leben, das härtere Leben in der nachsinnflutlichen Welt beginnt, segnet Gott und warnt der Herr in eindringlichen Worten. Nur mal so fragmentarisch. Vers 1 im 9. Kapitel. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar, mehret euch und fülle die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden. In eure Hände seien sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Aber Fleisch nicht mit Blut essen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen gemacht. Und wenn man jetzt mal so die Elemente aus diesem Text, ich habe ja jetzt nicht nochmal alles gelesen, extrahieren, dann können wir auf 5 Elemente kommen. Erstens, Gottes Segen. Zweitens, Gottes Mehrungsgebot. Das wird sogar gedoppelt. Das kommt noch einmal. Vers 6. Nein, ist ein anderer Vers, aber ist jetzt egal. Also Gottes Mehrungsgebot. Drittens, Gott legt Furcht vor dem Menschen auf die Tierwelt. Viertens, Gott gibt dem Menschen erneut Herrschaft über die Tiere. Und fünftens, Gottes Rache an Menschenmördern. Und Sie haben sich vielleicht gefragt, warum sagt er immer Gott, Gott, Gott? Weil damit deutlich wird, auch die nachsinnflutliche Welt, auch die Welt mit ihren härteren Bedingungen und Umständen ist eine von Gott gehaltene, von Gott gesegnete und von Gott getragene Welt. Auch diese gefallene Welt, in der wir ja bis heute leben, wir sind ja immer noch in diesen nachsinnflutlichen Gegebenheiten, ist die Welt Gottes. Gott lässt diese Welt nicht. Es ist der Herr dieser Welt. Es ist der Gott dieser Welt. Er überlässt, das wäre ja das Gegenstück, er überlässt diese Welt nicht einfach dem Schicksal. Er lässt nicht einfach laufen und sagt, ehrlich gesagt, das ist mir jetzt egal, wie es bei euch aussieht. Es bleibt seine Welt. Er kümmert sich um seine Welt. Und es ist ja so, dass selbst die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen und die Gott ablehnen, dass Gott sie ernährt und trägt und hält und am Leben erhält. Das werden sie später einmal erkennen. Es ist Gottes Welt. Er ist der unbewegte Beweger. Diesen Begriff von Aristoteles hat ja Thomas von Aquin in seiner scholastischen Theologie aufgegriffen. Er gibt ihr Raum, er gibt ihr Ordnung. Und ohne diese Minimalzuwendung Gottes könnte diese Welt nicht existieren. Getrennt und ohne Gott kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Das ist schon mal ganz grundsätzlich. Ohne Gott kann auch ich nicht leben. Ohne Gottes Zuspruch, ohne Gottes Liebe kann ich nicht wirklich leben. Kann ich nicht wirklich überleben. Habe ich keine Zukunft. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz die großen gravierenden Veränderungen fast nur stichwortartig darstellen, weil wir den Einschnitt vielleicht beim Bibellesen nicht so deutlich vor Augen haben. Diese Welt vor der Flut war noch ganz anders. Das Lebensalter war viel höher, das Wachstum war viel stärker, es war alles fruchtbar, es gab ein ausgewogenes Klima, weltweit war Ernte möglich, es gab noch nicht so Eisgebiete und so heiße, super heiße Gebiete, wo Wüstenregionen sind, sondern die ganze Welt war eine Art Treibhausklima, aber im positiven Sinn, wo alles unheimlich gewachsen und gedeiht ist und alles im Überfluss vorhanden war. Und sie war auch noch relativ flach, es gab vielleicht Erhebung, aber nicht diese Gebirge und diese Tiefen, wie wir sie heute kennen. Und jetzt nach der Flut ist die Welt förmlich umgepflügt worden, völlig zerklüftet. Man findet tiefe Meeresgraben, also da geht's ja, es geht ja tiefer runter, wie es im Mount Everest hochgeht. Also wenn ich richtig weiß, sind das so 11-12 Kilometer, San Andreasgraben. Da war man nur einmal unten. Wir wissen gar nicht, was in diesen Tiefen ist. Da werden immer noch Wesen entdeckt. Also die Meerestiefen und das Erdinnere ist für uns ein großes Geheimnis. Wir wissen mehr über die Mondoberfläche als über die Tiefen der Meere und das Erdinnere. Also auf der einen Seite tiefe Meeresgraben, auf der anderen Seite hohe Berge. Plötzlich gibt es Jahreszeiten. Es gibt dann auch durch die Klimaunterschiede und Temperaturunterschiede Stürme, Wetterkatastrophen, Kälteperioden, Hitzeperioden. Und plötzlich sind auch die Tiere gefährlich. Also unser Hund muss irgendwie noch aus der vorsinnflutlichen Zeit stammen. Der ist überhaupt nicht gefährlich. Also wenn ich mich mal dann über den Garten nähere, dann denke ich doch, dass der Wachhund anschlägt. Aber wenn er im tiefen Schlaf ist, dann müssen die Menschen erst darauf hinweisen, dass da jemand kommt. Und dann bellt er auch ganz mutig, um sich dann wieder in sein Körbchen zurückzuziehen. Also der ist aus der vorsinnflutlichen Zeit. Aber mit den Tieren, da hat sich auch was geändert. Und wir haben auch gesehen, diese vorsinnflutliche Welt, die war nicht so primitiv. das waren Hochkulturen. Ich habe sogar angedeutet, dass sie möglicherweise technisiert war, dass es viel mehr Parallelen von der Schrift her mit unserer Zeit gibt. Es wird sein wie in den Tagen Noahs, in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und vielleicht haben die Menschen auch zum ersten Mal den Sternhimmel gesehen. Also sind sie gestern Abend draußen gewesen? Also als Kurt Schneck begann zu reden, ich war natürlich ganz beim Vortrag, ist klar, es war noch davor, da war ein wunderbarer Vollmond und ein Sternenhimmel, als ich nach Hause gegangen bin. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal in der Wüste waren, das ist ja bei uns alles nicht so klar, wie es etwa in diesen von Abgasen und Umwelt und verschiedenen Schichten gebremsten Versionen. In der Wüste, da sehen Sie ja den Sternenhimmel in einer Weise, wie wir das hier gar nicht sehen können. Das ist ein Wunder. Ich weiß noch mal, in Israel im Negev sind wir extra angehalten und haben den Sternenhimmel bewundert. Und es mag sein, dass auch durch die geänderten geologischen und meteorologischen Verhältnisse eben die Menschen nach der Flut zum ersten Mal die Sternenwelt gesehen haben. Und da war doch was vor der Flut vom Hereindringen dieser kosmischen Mächte. Wir haben doch drüber gesprochen, unter der Bezeichnung der Göttersöhne. Und mag sein, dass hier auch der Ursprung ist der Anbetung der Sternenwelt, dass diese Sehnsucht nach dem Transzendenten, die Verbindung mit dieser Welt, die man irgendwo auch nicht zu Unrecht dort oben vermutet hat. Nun, die Lebensbedingungen waren viel härter. Wir sehen, das Lebensalter geht relativ schnell herunter. Standard ist heute nach Psalm 90, 70, 80. Also so eine ganze Reihe von uns machen hier jetzt schon Überstunden. Aber irgendwann, also man kommt eigentlich über bestimmte Grenzen kaum hinaus. Wird unheimlich dran geforscht. Gibt ja verrückte Dinge, ich weiß, ich habe Ihnen das schon mal gesagt, dass man jetzt sozusagen versucht, den Menschen ewig leben zu lassen, indem man versucht, seine Informationen von seinem Gehirn und seinen Nerven und so weiter auf den Computer zu übertragen, dann stirbt er leiblich und dann wird er aus dem Reagenzglas oder was oder als Kopie wieder gezüchtet und dann versucht man, das ist das Ziel, die Information wieder einzupflanzen in der Hoffnung, dass der Mensch dann weiterlebt. Verrückt, gell? Die Sehnsucht nach ewigem Leben. Das ist die alte Sache. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet mitnichten sterben. Aber ohne Gott wird das nie gelingen. Ohne Gott wird das nie gelingen. Also das waren viel schwierigere Verhältnisse. Plötzlich gab es Krankheiten, hohe Säuglingssterblichkeit, es gab ein Nahrungsproblem, es war nicht mehr ganz so einfach. Und es könnte die Zeit gewesen sein, so genau weiß ich es nicht, wo die Steinzeit zu verorten ist nach der Bibel. Also nicht vor der Flut, sondern nach der Flut. Also wo die Menschen durch diesen Kataklysmus, durch diese Katastrophe aufs einfachste, primitivste Niveau zunächst heruntergedrückt wurden. Etwa vielleicht 200 Jahre. Und dem würde auch die Zahl der Funde von Faustkeilen und anderen Dingen, die man aus der Steinzeit gefunden hat, entsprechen. Nach gängiger Auffassung dauerte die Steinzeit 200.000 Jahre, aber dafür gibt es viel zu wenig Dinge, die man gefunden hat. Man kann das nicht erklären, aber mit 200 Jahren so nach der Flut, das könnte gut hinhauen. Die Menschen waren jetzt keine Vegetarier mehr. Vielleicht brauchten sie auch das Fleisch, von Gott angeordnet, für die härteren Lebensbedingungen. Und relativ schnell gab es wieder Hochkulturen. Wir haben ab 2000 das Mittlere Reich in Ägypten, wir haben in Babylon Hochkultur und natürlich die Hethiter in der heutigen Türkei. Und Gott spricht dieser Welt ganz von Anfang an seinen Segen zu. Das ist ganz entscheidend. Er lässt diese Welt nicht. Es ist seine Welt. Er schafft wieder durch seinen Zuspruch einen Lebens- und Entfaltungsraum, einen Ermöglichungsraum. Er gibt einen Rahmen, in dem der Mensch leben kann, in gewisser Sicherheit, auch unter dem Schutz des Herrn, unter einem Segenszuspruch des Herrn. Grenzen sind gewisse Ordnungen Gottes, aber das sind nicht Grenzen, um den Menschen einzuengen und zu begrenzen im negativen Sinn, sondern das sind Lebensordnungen. Wir haben dieser Tage auch darüber gesprochen. Schauen Sie, wenn ich einem kleinen Kind sage, dass die Herdplatte Nein ist, ja, man Man kommt ja dann selber in diese infantile Sprache. Erdplatte, nein. Ja? Und es kapiert es nicht. Dann, und das Kind könnte jetzt ja, wenn es ein bisschen weiter wäre, sagen, das ist ja gemein von meinen Eltern, immer diese Grenzen, immer diese Gesetzlosigkeit, alles, was ich will, darf ich nicht tun, ich darf nicht mal an die heiße Herdplatte greifen. Dann würden sie sagen, ja Mann, überleg doch mal, wenn du hingreifen dürftest, dann hättest du Brandblasen, das wäre schrecklich. Und so, wir müssen vielmehr die Tora und auch überhaupt die Ordnung Gottes verstehen als Geschenk Gottes, als Ermöglichung, Entfaltungsraum. Man könnte es zum Beispiel auch an der Ehe deutlich machen. Der Mensch heute meint ja, da geht auch so alles irgendwie, da brauche ich nicht viel sagen. Aber es ist eigentlich zum Unheil. Gott weiß schon am besten, wo ein guter, geschützter, gesegneter Raum ist. Und wir tun gut daran, diesen Raum auszunützen, aber nicht unbedingt über die Grenzen zu gehen. Interessant ist auch, dass Gott will, dass der Mensch sich mehrt. Das sagt er ausdrücklich zweimal, sagt er vor der Flut, sagt er nach der Flut. Jetzt gibt's ja heute Stimmen, also Club of Rome und so weiter, die sagen, wir sind sowieso viel zu viele und da geht ja alles nicht gut und die ganze Umweltverschmutzung und so. Einer hat mal eine Zahl, es war glaube ich sogar ein Adliger, eine Zahl in den Raum geworfen, also eigentlich müssen wir die Menschheit dezimieren auf 500 Millionen. Das könnte der Planet auf Dauer tragen. Ich sehe die Probleme auch, aber wissen Sie eins, dass Gott selbst in dieser gefallenen Welt, wenn man nicht Nahrungsmittel vernichten oder veredeln würde, also man füttert so und so viel Kalorien Getreide einem Rind, und hat dann nachher statt 30 Kalorien Getreide 1 Kalorie Rind. Also damit verringert man ja die Menge. Dass man eigentlich, wenn man nur das einigermaßen ordnet und verteilt, ohne weiteres 20 Milliarden Menschen in dieser Welt ernähren könnte. Gott hat vorgesorgt. Es ist der Mensch mit seiner zerstörerischen Kraft, der das verhindert. Nun dürfen auch Tiere gegessen werden. Ich habe schon gesagt, vielleicht wegen der härteren Lebensbedingungen. Natürlich nur tote Tiere, das ist gemeint mit dem Blut, das soll nicht mit dem Blut gegessen werden. Das ist so ein Missverständnis. Sie kennen ja alle die Leute, die sagen, ich darf auf keinen Fall eine Bluttransfusion haben. Das ist ja immer wieder auch unter uns so die Frage, da steht jemand vor einer OP oder hat viel Blut verloren beim Unfall, da ist immer wieder die Frage, ja, das ist doch, ich darf dann, da nehme ich doch die Seele eines anderen auf. Und ich glaube, die Rabbinen haben recht, wenn sie sagen, das ist eine völlig falsche Vorstellung. Nicht das Blut ist die Seele, sondern die Seele ist etwas Geistliches, Übergeordnetes, das sich im Blut des Körpers bedient. Nicht das Blut ist die Seele, sondern ist das der Mittler, ist das Medium, durch das die Seele in den Körper hineinwirkt. Das ist ein ganz anderes Verständnis. Aber gemeint ist, dass man das Blut eben nicht isst, man soll nur tote Tiere essen. Sie mögen vielleicht sagen, das ist doch selbstverständlich. Aber das war und das ist nicht immer selbstverständlich. Ich will jetzt nicht mit diesen furchtbaren Praktiken von bestimmten Stämmen, Indianerstämmen und Menschenfressern anfangen, bis heute übrigens in Afrika, die versuchen insbesondere ihre Feinden lebende Organe zu entnehmen und gleich reinzubeißen oder das Gehirn löffeln. Aber ein Freund von mir, der ist viel in Asien unterwegs und der sagte mir, er wurde mal in Hongkong von Geschäftspartnern eingeladen und das war ein bisschen dubios, in China gibt es ja alles und sie gingen so irgendwo hinten hin und da war dann also ein Tisch und in der Mitte war ein Affe, der Affe lebte, aber man hat ihm den Gehirndeckel schon geöffnet, er ist sofort geflohen. Also es gibt verrückte Dinge. Was richten wir Menschen eigentlich alles an? Und wie tief geht der Riss der Sünde unserer Trennung von Gott in die ganze Kreatur hinein? Wir machen alles kaputt. Aus der gestörten Gottesbeziehung gibt es gestörte Beziehungen untereinander. Kaputte Ehen und Familien. Aus der gestörten Beziehung mit Gott sind wir gestört in unserem Verhalten gegenüber Flora und Fauna. Schauen Sie sich den Menschen an. Was für Katastrophen richten wir an? Das ist der Mensch ohne Gott. Es gibt, und dann will ich gleich zum Bund kommen, Es gibt ein striktes Verbot, Menschenblut zu vergießen. Das ist so apodiktisch und so ganz bedingungslos, Gerhard von Rath sagt. Und es geht dabei nicht um Humanität, sondern der Mensch ist schlechthin unantastbar, weil er auch im gefallenen Zustand zählem Bild Gottes ist. Er gehört Gott. Und im Judentum ist eine Kultur der Würde und der Hoheit und Achtung vor dem Leben entstanden, insbesondere vor dem menschlichen Leben, auf diesem Hintergrund des Schriftzeugnisses. Rabbi Samson Raphael Hirsch sagt, man darf vom eigenen und von anderen Leben nicht schuldhaft nur eine Sekunde wegnehmen. Eine tiefe Achtung, es gehört Gott. Es ist übrigens für ein paar Schriftbrettlesbohrer ein Unterschied, wenn das Tier Menschenblut vergießt, soll sein Blut vergossen werden. Und wenn ein Mensch Menschenblut vergießt, dann fordert der Herr auch seine Seele. Aber das nur am Rande. Und jetzt schauen Sie sich mal unsere Welt an. Eine Kultur des Todes. Es gibt Schätzungen, dass in der Neuzeit, das gab es im Altertum auch schon, aber nicht so umfassend wie heute, circa 1 Milliarde Kinder in den Mülleimer geworfen wurden. Können Sie sich diese Zahl vorstellen? 1 Milliarde. Es gibt Überlegungen, die sagen, hätte man in Deutschland die Abtreibungen nicht so vorgenommen, wie man sie vorgenommen hat, hätten wir überhaupt kein Demografie- und Rentenproblem. Man geht nicht über die Grenzen Gottes einfach hinweg, ohne dass der Mensch Schaden nimmt. Gott gibt Segen, Gott gibt Entfaltungsermöglichungsraum, aber er warnt auch, darüber hinauszugehen. Wer sündigt, schadet seiner Seele, sagt die Weisheit Salomos. Dass er andere auch noch schädigt, statt dass er ein Gesegneter im Lebensraum Gottes ist, wird er zum Fluch für sich und für andere. Kommen wir zum Brit Gottes mit Noah, zum Noah-Bund. In Vers 9 heißt es ja, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf. Und Brit heißt dieses hebräische Wort. Und wenn ich in die lateinische Vulgata-Version sage, dann verstehen wir das, einen Paktum, ein Bündnis, ein Pakt, ein Vertrag. Gott bindet sich vertraglich an Menschen. Das ist eine Sensation. Gott, der tun und lassen könnte, was er will, bindet sich schriftlich und vertraglich, verbindlich. Gegenstück, im Islam weiß man nicht, auf wen man treffen wird, wenn man den Allah begegnet. Bei Gott weiß man schon. Gott gibt's schriftlich. Und die tiefste Offenbarung, wir werden ja noch auf den neuen Bund kommen, die den Noah-Bund weit überragt, die tiefste Offenbarung und der Zusage und der Gewissheit, was Gott ist, ist das Kreuz. Und deswegen musste Gott Fleisch werden und musste Gott in diese Welt kommen. Denn er zeigt im Leben und vor allem im Sterben und Leiden seines Sohnes, wie sein Innerstes ist und richtet einen verbindlichen Vertrag auf, einen Bund. Darauf ist hundertprozentig Verlass. Das gibt Sicherheit. Jetzt haben wir noch mal zunächst weiter zum Bund mit Noah. Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen, also auch mit uns. Ich sage schon mal spaßeshalber, wenn irgendjemand sich vorstellt oder so sagt, wir sind ja auch verwandt, spätestens über Noah. Ja, irgendwo hängen wir alle zusammen. Und eure Nachkommen. Und jetzt passen Sie mal auf den universellen Ansatz schon beim Noah-Bund auf. Da merken wir schon, Gott hat immer das Ganze im Auge. Er sagt nicht nur mit euch und euren Nachkommen, sondern mit allem Getier, mit allem Fleisch, mit allem, was Seele hat. Bindet sich der Herr. Bund, Vertrag heißt Bindung, heißt Pflichten und Rechte übernehmen. Und jetzt gibt es auch einen Zeichen des Bundes. Sie kennen ihn alle. Und ich hoffe, dass jedes Mal, wenn Sie dieses Bundeszeichen des Noah-Bundes sehen, dass Sie Gott danken für diesen Bund, der heute noch gilt. Es ist der Regenbogen. Es ist interessant, Keshet, das Wort, das hier steht, das meint, das ist eigentlich der Kriegsbogen. Also Indianer und so, Pfeil und Bogen. Und jetzt der Regenbogen, wenn er denn vollständig zu sehen ist, machen wir mal so rum, der geht ja in die Richtung. Das heißt, wenn man sich die Szene vorstellt, dann zeigt dieser Bogen, wenn man einen Pfeil anlegen würde, jetzt nach oben. Die Waffen schweigen, die Waffen sind weggerichtet. Das ist ein Friedens-, ein Heilsbund. Es ist gleichzeitig ein Schutzbereich Gottes für die Menschen in dieser neuen Welt und gleichzeitig auch das Zeichen, nie mehr will ich diesen Bogen nach unten richten. Und es ist natürlich noch ein anderes Element in diesem Kriegsbogen, den Gott in die Wolken setzen wird. Es ist das Element, das ja die vorsintflutliche Welt auch deswegen untergegangen ist, weil die Invasion aus dem All kam. Wir haben darüber gesprochen. Und wir wissen, dass es auch heute noch kosmische Mächte gibt, die zum Beispiel in die Gemeinde eindringen wollen oder aber auch generell in die Menschheit. Und auch da verspricht Gott, wenn man in seinen Ordnungen bleibt, in seinem Lebens- und Lebensentfaltungsraum Schutz. Wenn man natürlich über den Bogen hinausgeht, ist man draußen. Also Gott setzt ein Bundeszeichen in die Wolken und er verspricht, und ich muss da jedes Mal dran denken, wenn ich den Bogen sehe, will ich an euch denken. Ist das nicht schön? Ich meine, Gott muss nicht erinnert werden. Ich weiß nicht, was für Memorierungstechniken Sie haben, was für Erinnerung. Also es gibt ja den Knoten im Taschentuch. Früher hat man sich immer auf die Handflächen was geschrieben. Ich habe auch verschiedene Methoden. Ich lege mal was hin oder so. Oder ich sage manchmal auch einfach, Herr, bitte erinnere mich an das und das. Funktioniert auch. Geht auch. Jetzt Gott muss man ja nicht erinnern. Also ist ja nicht so, dass jetzt durch das Regnen und die Prismaform der Tropfen, also das Licht wird aufgespaltet, Gott plötzlich, ach, da gibt's ja noch die Menschen, ich hab's ganz vergessen, da muss ich auch mal nach dem Rechten gucken. Nein, Gedenken ist wie bei Sacharja, da steckt dieses Wort drin, der Herr gedenkt, aber wenn der Herr gedenkt, dann erbarmt er sich. Ich will barmherzig an euch denken. Ich will treu sein, ich will euch nicht verlassen. Also wenn Sie das nächste Mal einen Bogen sehen, dann, wenn Sie allein sind, gehen Sie auf die Knie und danken Gott für seine Treue dieser Welt gegenüber, die ihn so reizt und so schmerzt bis ins Herz hinein, seiner Treue Ihnen gegenüber und seines gnädigen und barmherzigen Gedenkens. Und deswegen taucht der Bogen auch am Ende der Bibel wieder auf. Wenn es in die Vollendungszielgerade geht, da kommt wieder der Bogen am Thron und auch später. Der Bogen, das ist das Zeichen. Und da wird auch das erfüllt, was im Noah-Bund schon angedeutet ist, einen Bund mit allem Fleisch, mit der ganzen Kreatur. Denn durch den Riss zwischen Gott und Mensch ist die ganze Welt gerissen. Alles kaputt oder kann kaputt gehen. Die ist kaputt gegangen. Jetzt der Heilungsweg fängt nicht so an, dass wir jetzt, und das ist der Irrtum eben von Menschen, die versuchen, das Paradies zu schaffen ohne Gott, dass sie jetzt sagen, ja, wir müssen jetzt das menschliche Verhältnis zu Flora und Fauna, also wir müssen mehr auf die Regenwälder aufpassen, weniger in die Atmosphäre blasen und all die Dinge und Massentierhaltung muss weg und überhaupt, wir essen zu viel Fleisch und so. Das ist alles gut gemeint, das geht aber am Urproblem vorbei. Die Heilung der Menschheit und der Schöpfung geschieht an der Stelle, wo sie gebrochen ist, an der Beziehung zu Gott. Das heißt, Heilung für die Kreatur, Heilung für alle Beziehungen kommt dann, wenn der Mensch in die rechte Ordnung, wie es Augustin gesagt hat, zu Gott gebracht wird, in eine Glaubens- und Vertrauensbeziehung. Also wenn die Beziehung geheilt ist, dann darf aus dieser geheilten Beziehung die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Gesellschaftsschichten und so weiter geschehen und dann natürlich auch zum Tier und zum Pflanzen hin. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Gott leidet mit den Raben, die Hunger haben, und den Junglöwen. Und eine Folge des Falls ist, dass das gefressen wird. Also ich meine jetzt die Tierwelt. Meinen Sie, das ist für die Antilope schön? Ich habe das gesehen, wenn der Leopard ihr die Kehle durchbeißt. Und was bin ich froh, dass es in Römer 8, 19 bis 21 heißt, wenn die Kinder Gottes offenbar werden in Herrlichkeit Und dann gibt es einen Moment, wo die ganze Ktisis, alles von Gott Geschaffene, geführt werden wird in die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wow, das ist ein Programm. Ja? Weniger und drunter macht's Gott nicht. Und das ist im Noah-Bund auch schon angedeutet. Der Regenbogen ist das Zeichen der Bundestreue. Gott hält sich an seine Zusagen, auf ihn ist Verlass. Das ist so unheimlich wichtig. Sie merken ja, man sagt, wir leben in einer Zeit, in der das Vertrauen in die politische Elite erodiert. Das heißt, es gibt ja immer Leute, die Misstrauen haben, ist ja logisch. Aber wenn das eine kritische Masse übersteigt, dann kann eine Gesellschaft, dann kann ein Staat ins Wackeln kommen. Wenn die Mehrzahl nicht mehr glaubt, dass die da oben das managen können, dann wird es schwierig. Wenn das Vertrauen weg ist. Wenn das Vertrauen zum Arzt weg wird, ist schwierig. Wenn das Vertrauen in der Ehe weg wird, dann wird es ganz schwierig. Also Vertrauen, ohne Vertrauen funktioniert nichts in dieser Welt. Und Vertrauen schafft Sicherheit, schafft Geborgenheit. Ich kann mich auf ihn verlassen. Ich kenne die. Die lassen mich nicht fallen. Ich weiß das. Meine Frau wird auch zu mir stehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Das gibt Geborgenheit. Und es gibt dann auch Lebensraum. Bei Kindern ist es ja ganz krass. Also Kinder entwickeln sich dann gut, so wie Gott es vorgesehen hat, wenn sie in diesem geschützten, gesegneten, von den Eltern und möge es Gott auch schenken, vom Glauben geprägten Lebensraum sind. Also deswegen müssen ja auch Kinder aus Familien raus, wo die Verhältnisse völlig kaputt sind. Da muss der Staat, da muss das Jugendamt hier eingreifen. Also es gibt Verhältnisse, da ist Mama und Papa schon am Morgen sturzbesoffen. Kind kriegt nicht nur kein Schulbrot mit, sondern dem wird nicht geholfen, ist lieblos, das läuft irgendwo so mit, die Kiste läuft den ganzen Tag und es wird gesoffen und geraucht, dass die Balken sich biegen. Und da gibt es ja genug Beispiele. Wir sind ja alle so behütet bürgerlich. Aber was allein in Deutschland läuft, müssen nur mal die Augen aufmachen. Und da muss man sagen, das ist ja ein Segen, wenn jetzt so ein Kind aus so verwahrlosten Verhältnissen herausgenommen wird und in eine intakte Familie kommt. Da kann es aufatmen, da kann es sich entfalten, da kann es leben. Und das ist im Bild gesprochen Lebens- und Segensraum Gottes. Das ist ein Raum unterm Bogen Gottes. Und immer da, wo der Mensch meint, er müsse diesen Lebens- und Entfaltungsraum verlassen, dann hätte er noch mehr vom Leben, da geht's schief. Deswegen können Ausleger auch im Judentum, zum Beispiel Maimonides, sagen, schon anhand dieser Aussagen Gottes im Noah-Bund, dass Gott Liebe ist. Das ist für uns erstaunlich. Im Neuen Testament steht es ja in den johannäischen Briefen dreimal. Nicht Gott hat Liebe, sondern Gott ist Liebe, das ist auch ein Unterschied. Das ist sein Innerstes, alles andere fließt daraus. Aber auch im Judentum, ich habe auch mit welchen gesprochen, aber auch in der Literatur ist absolut klar und ist für uns vielleicht ein bisschen erstaunlich, weil die haben ja das Neue Testament nicht. Und sie sagen, es ist keine Frage, Gott ist Liebe. Maimonides, Gott Abrahams sei Preis, des Herrschafts ewig ist, der schon von Anfang an ein Gott der Liebe ist. Die Schöpfung singt von ihm, sein Name ist Ich Bin. Ich beuge mich vor ihm und gebe mich ihm hin. Und aus dieser Liebe fließen diese Bündnisse. Es ist ja, der Noah-Bund ist nicht der einzige Bund. Je nachdem, wie man die zählt, kommt man auf verschiedene Zahlen. 7, 8, manche kommen auf noch mehr. Ich will ihm mal ein paar nennen, außer es gab ja schon im Garten Eden einen Bund. Es gab dann diesen Noah-Bund, dann der Abrahams-Bund. Der Sinai-Bund, wo die Tora gegeben wurde, wo sich der Herr eine Frau verlobt oder anvertraut hat und sie sich ihm. Wir sehen das alles nur negativ, aber eigentlich, das 5. Buch Mose ist eigentlich ein Ehevertrag. Rechte und Pflichten. Und Gott gibt alles und Gott hat seine Treue nie verletzt. Aber sein Volk, aber damit ist Gott nicht an seinem Latein am Ende. Also den Sinai-Bund gibt's. gibt ein, gibt zweiseitige Bündnisse. Es gibt den Davidsbund, deswegen Matthäus 1, muss der Nachkomme Davids muss auf den Thron kommen, also Jesus kommt von David und all diese Dinge. Ich habe mich als Kind immer gewundert, warum das Altes und Neues Testament heißt. Gell? Ich bin ja nicht so fromm aufgewachsen, aber meine Oma, die war recht fromm und die war so fromm, die Oma, also außer der Nähmaschine, kennen Sie noch die Nähmaschinen, wo man unten so wippen musste, dass die Nadel oben geht? Also das war eine Sache, die ich bei Oma machen konnte. Die Hühner im Garten, aber die waren manchmal auch langweilig, obwohl ich Hühner mag. Und Oma hatte nichts zu lesen, außer so eine bebilderte alte Lutherbibel, so ein riesen Monsterteil da. Und das Kirchenblatt, das Kirchenblatt hat mich überhaupt nicht interessiert. Und deswegen habe ich so viel in der Bibel rumgeblättert und immer die Bilder, da waren noch schöne Bilder drin. Ich habe mir Bilder angeschaut, lesen konnte ich diese Sütterlin-Schrift sowieso nicht richtig. Und ich habe immer gefragt, wieso Testament? Da stirbt doch auch in dem Sinn keiner. Es ist ja das Neue Testament, der neue Bund heißt doch nicht, dass Gott gestorben ist und dass er jetzt was hinterlässt und wir leben jetzt ohne Gott. Und das kommt von dem griechischen Wort Diatheke, dass der letzte Wille, das ist der letzte Wille, der neue Bund, das neue Testament ist die letzte, tiefste Herzensoffenbarung Gottes. So ist Gott. Das ist mein letztes Wort. Es gibt ein Lied von Michael Card, The Final Word is Spoken. Das letzte Wort ist gesprochen. Der Hebräerbrief sagt das ja. Nachdem Gott vielerlei und auf vielerlei Weise durch die Propheten und so weiter, hat er zuletzt gesprochen im Sohn. Und das gibt Gewissheit. Das führt uns in diesen neuen Bund hinein, wo man absolute Sicherheit und Gewissheit haben kann. Ich höre immer die Frage, ja, hat mich Gott wirklich angenommen? Kann ich wirklich sicher sein? Ist Gott auch so, wie ich das immer dachte? Vergibt er wirklich Sünden? Haben Sie die Anfechtung noch nie gehabt? Hat Gott nicht irgendwann mal die Schnauze voll von mir? Reicht sie nicht? Hat Gott wirklich gewusst, wie mies ich bin? Ich entdecke das ja so langsam. Und dann hat es uns Gott nicht nur schriftlich gegeben, er hat es uns blutig unterschrieben gegeben. Er ist in diese Welt gekommen und im lautesten stillen Schrei am Kreuz hat er gesagt, so ist es, es ist vollbracht. Ich schneide meinen Gnaden, meinen Heils- und Friedensbund mit euch. Mit Blut unterschrieben, bestätigt und noch erneut unterschrieben vom Vater in der Auferstehung. Das ist ein Blankovertrag. Neulich musste ich irgendeine Banksache machen und da war ein bisschen unheimlich. Die haben von mir verlangt, gut, ich habe es dann gemacht, was soll's. Die haben von mir verlangt, dass ich unterschreibe und ihnen die unterschriebenen Exemplare wieder zusende. Und dann erst würden sie unterschreiben. Das ist so ein bisschen, ich meine, gut, die können ja nicht einfach draufschreiben und drei Kühlschränke kauft auch noch und so. Aber es ist immer so eine Sache, schon vorab so zuzustimmen. Gott hat es getan. Hier sitzt im ganzen Raum nicht ein Mensch. Hier auf der ganzen Welt gibt es nicht einen Menschen. Ja, nicht eine Seele, nicht eine Kreatur, wo Gott nicht schon unterschrieben hat und gesagt hat, mein Ja steht über dir. Die Frage ist, ob wir unterschreiben. Von Gott ist die Sache klar. Die Unsicherheit besteht nicht auf dieser Seite, sondern auf unserer Seite. Ja, wie unterschreibe ich diesen Bund Gottes, diesen Vertrag, dieses Gott ist mit uns, Gott ist für uns, Gott ist in uns und er liebt uns und er vergibt und er ermöglicht ein neues Leben. Er gibt einen Lebens- und Entfaltungsraum, diesmal geistlicherweise. Seid fruchtbar und mehret euch. Das gilt heute nicht in erster Linie für das Fleisch, das gilt in erster Linie für das geistliche Leben. Und wie komme ich in diesen Lebens, in diesen Entfaltungs, in diesen Segens, in diesen Fruchtbar? Ich muss nur einfach unterschreiben. Und wie unterschreibe ich? Ich sage ja. Und das habe ich schon so vielen gesagt, die so unsicher geworden sind. Ich wäre ja mal beinahe Standesbeamter geworden, also ich war es eigentlich schon, aber zur Trauung ist er nicht gekommen, da bin ich woanders hin, aber nicht deswegen. Und es ist, und da sage ich gern das Beispiel, wissen Sie, mir als Standesbeamter oder überhaupt jedem Standesbeamten ist es völlig Schnurzwusch-Piep, wenn die Eheleute Ja gesagt haben und unterschrieben haben, ob der Bräutigam rausläuft und weint und klagt und jammert oder verzweifelt ist oder juhu an die Decke, ist völlig egal. Und wenn er sich 2 Jahre später anders fühlt, ist für mich alles egal. Er ist verheiratet. Das ist keine Gefühlssache, das ist eine Willenssache, rechtlich. Und so ist es mit Gott. Und da sagen Sie, ja, das ist mir zu technisch und so. Aber das gibt ungeheure Gewissheit, egal was Sie fühlen, egal was Sie glauben, was Sie meinen. Das spielt gar keine Rolle. Mit Blut unterschrieben. Für alle Zeiten ein ewiger Gnadenbund. Mein Ja über dir, über der Welt, über allem. So wunderbar, wie sich Gott bindet mit Eidschwur. Er sagt, ich sag's euch von Anfang an, was am Ende sein wird. Ich sag's euch jetzt schon, ich bin der von Anfang an das Ende verkündigt. So wird's kommen. Und das gibt Sicherheit. Denken Sie an das Kind aus dieser völlig zerrütteten Familie. Bündnisse sind Ausdruck seiner Liebe. Darauf kann Vertrauen entstehen, Sicherheit, eine gute Beziehung. Und das kann sich alles ändern. Ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch gehabt, da sagte mir ein Mann, naja, irgendwie seit Jahren, fast Jahrzehnten steht da die Tür in das Haus Gottes, ist ein Spalt offen, aber er kommt irgendwie nicht rein. Er kommt nicht, ich soll doch beten, dass er reinkommt. Sie können einfach reingehen. Es ist offen, die Tür ist einfach offen. Und das ändert alles. Sie sind unterm Britt Gottes. Sie sind in Christus. Sie haben ein neues Leben. Sie haben Sündenvergebung. Sie können nun geistlich fruchtbar sein. Sie können sich entfalten. Sie können sich freuen an den Lebensordnungen Gottes. Sie können ein Segen sein und gesegnet sein. Ist das nicht schön? So einfach. So einfach, wie Sie nachher durch die Tür gehen. So können Sie das im Haus Gottes machen. Sie können sagen, ja Herr, du hast schon unterschrieben, ich möchte auch unterschreiben. Und das Unterschreiben heißt, ich sage ja. Ich will zu dir gehören. Ich sage ja zu dem, was du am Kreuz gemacht hast. Ich sage ja zum Gericht über das Alte, ja zum Neuen in deinem Sohn. Und dann kann sich alles ändern. Ganz krass, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, war das, als ein Hochsicherheitsgefängnis in Argentinien sich völlig verändert hat. Also die Zustände in manchen Gefängnissen sind so schrecklich, da fragt man sich, die Leute müssen, das ist schon die Hölle auf Erden. Also die Konzentrationslager in Nordkorea auch. Aber es gibt so in Südamerika, insbesondere in Afrika, Hochsicherheitsgefängnisse, da gehen auch die Wärter gar nicht mehr rein. Und in diesem Gefängnis Olmos, da waren also Vergewaltigungen, Morde und Gewalt an der Tagesordnung, also ständig, war gar nichts Ungewöhnliches. Und es gab auch viele Tieropfer und okkulte Rituale, satanische Zwangsidee. Das war wirklich ein Reich des Bösen und der Finsternis und der Sünde, und der Destruktivität und des Zerstörens des Lebens. Ein Hauen, Schlagen und Stechen. Die Dämonie war so gegenwärtig, dass manche Gefangene später berichtet haben, sie haben zwerghafte Dämonen, die Treppen des Gefängnisses hinauf und hinuntersteigen sehen. Und jetzt gibt Gott hinein in dieses Hochsicherheitsgefängnis Olmos in Argentinien ein Wunder. Und es beginnt mit einem Pastor, dem Gott sagt, er soll in dieses Gefängnis gehen. Und er will eigentlich erstmal gar nicht und er weiß auch nicht, wieso er reinkommt. Man kann ja jetzt schlecht ein schweres Verbrechen üben, um da reinzugehen. Aber jetzt nicht der Weg Gottes gewesen. Also nach Widerständen und vielem Gebet, auch mit seiner Frau, bewirbt er sich als Wärter in diesem Gefängnis. Und er wird auch genommen und in der Ausbildung erlebt er schon mal einen riesen Dämpfer, nämlich der Ausbilder, den er fragt, ob er denn auch mit den Gefangenen, weil da wurde man genau instruiert, über was man reden darf oder was nicht, ob er mit ihnen auch über den Glauben reden darf. Ja, welcher Fraktion er denn angehören will. Ja, er wäre Freikirchler. Ich hasse Freikirchler. Hier gibt es, in diesem Gefängnisbereich gibt es nur einen Gott, sagt dieser Wärter. Und der bin ich. Und ich werde ihn das Leben zur Hölle machen. Also es war kein Gefangener, sondern es war jetzt ein Wärter, der da ausgebildet wird. Übrigens, Ironie Gottes. Der wurde nachher Diakon und Ältester in der Gemeinde. Und ich will jetzt die Geschichte kurz fassen. Sie haben dann die Erlaubnis bekommen, obwohl der Gefängnisdirektor erst Nein gesagt hat, eine Evangelisation durchzuführen. Und dann nachher, weil die so still waren und alle Veranstaltungen, die da stattgefunden haben, da wurde gekackelt und gestört und geraucht und geredet. Aber bei dieser Evangelisation und vor allem beim Gebet danach war völlige Stille. Das hatte die Gefängnisleitung noch nie erlebt. Sie müssen sich vorstellen, so wie in Alcatraz oder so früher, die stehen da mit den schweren Knarren. Wenn der Mob nämlich loslegt, da gibt's nur noch eins, die Flucht für die Wärter oder in die Menge schießen. Und dass diese Horde von wilden Wölfen so still ist, das haben sie noch nie erlebt. Und es bekehrten sich hunderte Menschen und Gott hat Großes getan. Und die, die zum Glauben gekommen sind, die waren zunächst in furchtbarer Gefahr, denn wenn sie zurück in ihre Zellen mussten, dann wurden sie manchmal umgebracht. Also Gott hat es dann so geführt im Lauf der Jahre, dass sie in eigenen Trakt untergebracht wurden. Und es kam immer mehr zum Glauben. Das ist die größte Hochsicherheitsgefängnisgemeinde, inzwischen 2000 Mitglieder. Und die haben einen eigenen Bereich, da müssen die Wärter gar nicht reingucken. Die Wärter sind zum Teil mit zum Glauben gekommen. Der Bruder, der mir das erzählt hat, der sagte, er dachte, ihn laus der Affe, er kommt jetzt in so ein Hochsicherheitsgefängnis und dann kommt er auf diesen Trakt zu, wo eben diese ganzen Frommen, und da werden fromme Lieder gesungen, da wird der Garten gehackt und da, also wunderbar. Mitten in dieser Hölle Lebens- und Entfaltungsraum Gottes, Segensraum Gottes, weil man durch die Tür gegangen ist. Und jetzt stehen Sie vielleicht auch in schwierigen Verhältnissen. Die Leute sind ja jetzt nicht gleich alle aus dem Gefängnis gekommen. Sie stehen vielleicht auch in schwierigen Verhältnissen. Aber mitten in diesen Verhältnissen kann und will der Herr seinen Bogen spannen, wenn Sie durch die Tür gehen, in diesem Segens- und Entfaltungsraum Gottes, der Leben gibt und Leben ermöglicht. Schauen Sie sich als Modell das Gefängnis an. Vorher, nachher. Das können Sie auch haben. Bei Gott. Wollen Sie? Amen. Wir wollen beten und ich darf Sie bitten, sich zu erheben. Lieber Vater, wir danken dir, dass dieses Wunder wahr ist, dass du uns, obwohl du allen Grund hättest, nicht ablehnst, nicht verachtest, sondern liebst mit einer unsagbaren Liebe, mit einer Treue und einer Barmherzigkeit, die es sonst nirgend gibt. Und wir wollen dich preisen, dass wir das wissen dürfen und dass wir in deine ausgestreckte Hand einschlagen dürften, in deine ausgestreckten Arme laufen dürfen, grundsätzlich und immer wieder neu. Und du weißt, wie oft wir auch das Glück außerhalb deines Segensbereiches suchen, wie dumm wir manchmal sind und meinen, mehr zu haben, besser zu leben, wenn wir deinen Schutz und Schirm und Segensbereich verlassen. Und wir danken dir, dass du immer wieder bereit bist, uns neu aufzunehmen, uns vergibst, uns reinigst. Und nun weißt du auch um die in unserer Mitte, die vielleicht in irgendwelche Irrwege, in schwächerer Form in diesem grauenhaften Gefängnis der Sünde sind, in diesem Raum der Finsternis und des Bösen, vielleicht auch nur in einzelnen Bereichen. Und ach, Herr Jesus, danke, dass Änderung möglich ist, dass du aus den schwärzesten und dunkelsten Zellen Räume des Lichts und der Liebe und der Geborgenheit, der Verlässlichkeit und Sicherheit machen kannst. Danke, dass auf dich Verlass ist. Danke, du Gott der Treue, du Gott des Amens und der Liebe. Gepriesen seist du. Amen.